Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Willkommen zum Info auf Radio Bern vom Dienstag, dem 11. März 2014. Die Themen von heute: Fair produzierte Uniformen für die Bahnangestellten. Hilfswerke fordern Umdenken bei der SBB. Und?
Halt, hier bleiben!
Ich muss mich doch um die Fluggäste kümmern.
Und wer kümmert sich um mich?
Ob jetzt jemandem schwindelig wird bei unserer Schaukelei?
Ach, gut, damals war natürlich der Sex immer auf einem Niveau, wo das alles eigentlich nicht so sehr gut gemacht war. Oder? Eben, das ist, erstens ist das relativ billig produziert worden und schnell, oder?
Also der Dietrich war ein sehr guter Verwerter gewesen. Wir haben zum Teil gedreht, was weiß ich, Schwedin Report 1 und dann später 2, 3, 4 und am Schluss hätten aber aus X-Filmen neue Sachen zusammengeschnitten.
Sechs Filme als Massenware, die Produktionsmaschinerie von Erwin C. Dietrich. Sie hören den zweiten Teil unserer Feature-Serie Filmtechnik im Rampenlicht. Am Mikrofon Karin Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Zuerst die Nachrichten. Die Dampfzentrale ist Opfer der EU-Strafaktion. Die Berner Kulturinstitution Dampfzentrale will mit europäischen Partnern ein Tanznetzwerk aufbauen. Aus diesem Austausch wird wohl nichts. Nach dem Ja zur Abschottungsinitiative der SVP akzeptiert die EU die Dampfzentrale nicht mehr als gleichwertigen Partner. Somit trifft die Strafreaktion der EU ein weiteres Mal die Kultur. Die Schweiz wurde seit der Abstimmung schon aus dem Studentenaustauschprogramm Erasmus, dem Forschungsprogramm Horizon und der Filmförderung Media ausgeschlossen. Bund will Skype-Gespräche mithören. Der Bundesrat will mit einer Gesetzesänderung die Telefonüberwachung ans Internetzeitalter anpassen. Heute können verschlüsselte Gespräche nicht überwacht werden. Um in solchen Fällen ein Skype-Gespräch dennoch mithören zu können, sollen die Strafverfolgungsbehörden künftig auch Government-Software einsetzen dürfen, sogenannte Staatstrojaner. Schon heute lassen die Gerichte die Programme zu, doch die Rechtslage ist umstritten. Es geht dabei nicht um die private Überwachung, so Justizministerin Sommaruga. Zur Debatte stehe ausschließlich die Überwachung im Rahmen von Strafverfahren. Diese müssen zuerst gerichtlich bewilligt werden. Der Ständerat berät zurzeit die entsprechenden Regeln. Und nun ist es definitiv. Die Rechnung des Kantons Bern für das Jahr 2013 ist positiv. Der Ertragsüberschuss beläuft sich auf 157 Millionen Franken. Die SP fordert nun einen sofortigen Sparstopp bei Pflege, Schulen und Behinderten. Doch die bernische Finanzdirektorin Beatrice Simon warnt, falsche Schlüsse aus der unverhofft erfreulichen Rechnung zu ziehen. Der Kantonshaushalt bleibe trotzdem labil, sagt sie heute zur Zeitung Der Bund. Und zum Wetter? Wir fassen es kurz. In Bern ist es für die nächsten Tage Frühling. Das heißt, es bleibt sonnig, ohne Wolken und am Nachmittag steigen die Temperaturen jeweils bis zu 15 Grad. Und das jeden Tag bis Samstag. Erst dann könnten wieder 2-3 Wolken vorbeiziehen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Über 1100 Menschen starben vor einem Jahr beim Einsturz einer Kleiderfabrik in Bangladesch. Die Branche versprach, verantwortungsvoller zu handeln. Bisher ist relativ wenig passiert. Zum Teil wurden zwar Löhne von Arbeiterinnen erhöht, gleichzeitig aber entließen die Kleiderfabrikanten Hunderte. Die oft sehr jungen Arbeiterinnen machen jetzt einfach nur Überstunden. Die niederländische Fair Wear Foundation will nun versuchen, möglichst viele Kleiderfirmen zu verpflichten, Kleider zu fairen Bedingungen produzieren zu lassen. Die kirchlichen Hilfswerke Fastenopfer und Brot für alle unterstützen Fair Wear mit einer Kampagne. Zudem lancieren sie jetzt eine Petition, die einer der grössten Kleiderbeschaffer der Schweiz, die SBB, in die Pflicht rufen will. Michael Spahr hat mit Lucrezia Meierschatz gesprochen. Die CVP-Nationalrätin sitzt im Stiftungsforum des Hilfswerk Fastenopfer und lobbyiert im Nationalrat für ein faires Beschaffungswesen. Sie erklärt, warum die SBB einen wichtigen Beitrag liefern kann.
Also die SBB ist einer der größten Kleidereinkäufer. Ich denke, sie haben 28.000 Mitarbeitende. Sie haben 2013 300.000 Uniformen bestellt. Also das zeigt ganz klar, dass die SBB hier in die Verantwortung genommen werden kann und auch animiert werden kann, diese Fairweight Foundation eigentlich zu unterstützen, indem sie schaut, wie und wo sie ihre Kleidereinkäufe macht.
Ein anderer großer Beschaffer der Schweiz, die Post, macht da schon mit. Sie haben sich auch engagiert dafür, dass die Post dort mitmacht. Wie ist denn die Erfahrung dort? Verliert die Post viel Geld, weil sie jetzt sozial verantwortungsvoller beschafft?
Nein, im Gegenteil. Es ist eine Win-Win-Situation. Es ist einerseits eine Profilierungsmöglichkeit für die Post zu sagen, wir halten diese Kriterien ein. Das ist das Erste. Zweitens hat das der positive Effekt, dass nach den ersten Befürchtungen, die in der Tat vorhanden waren, dass man die über die Beschaffung bei anderen Gütern auch überprüft nach Nachhaltigkeit, nach ökologischen Kriterien und nach sozialen Kriterien. Ich denke, davon profitiert die Post direkt, aber sehr wahrscheinlich auch alle Zulieferer. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
Bei Ihnen im Nationalrat ist es ein Thema, das Beschaffungswesen zu sensibilisieren, auch das öffentliche Beschaffungswesen, also dass Gemeinden und das Kantone, dass der Bund nachhaltig einkauft, weil er ja auch sehr viel Geld ausgibt. Das Problem aber ist auch, dass dann oft ist es dann nicht mehr WTO-konform, weil bei der WTO, World Trade Organization, will man möglichst liberal sein, also möglichst viel Markt. Lässt sich das unter einen Hut bringen?
Also das werden wir prüfen müssen. Wir werden nächstes Jahr eine Revision des öffentlichen Beschaffungswesens wieder in Angriff nehmen. Und für uns muss es zentral sein, dass wir die ökologischen, die nachhaltigen Kriterien und auch die sozialen Kriterien mit hineinnehmen. Das ist bis heute in der Tat WTO nicht konform. Wir müssen hier mit der WTO zusammen und mit anderen Partnern in Europa und in den entwickelten Staaten eine Lösung finden, damit wir auch diese Kriterien hineinbringen.
Wir sprechen jetzt über Fairwear, über dass nachhaltiger auch eingekauft wird bei Kleidern, dass auf soziale Verantwortlichkeit geachtet wird. Wir haben jetzt vom Beschaffungswesen gesprochen. Die andere große Kraft ist der Konsument, sind wir Konsumenten und Konsumentinnen. Sollte man da auch bei der Gesetzgebung anpacken?
Nein, das können Sie nicht. Sie können nicht den Konsumenten über die Gesetze so steuern, das können Sie nicht. Aber Sie können den Konsumenten und die Konsumentin sensibilisieren und ihr aufzeigen, wo die Labels sind und wie die Sachen produziert werden. Sei es Kleider, sei es Computer, sei es Handy und so weiter. Ich glaube, wir müssen die Öffentlichkeit sensibilisieren, das Ziel dieser Kampagne.
Sagt Lucrezia Meierschatz, CVP-Nationalrätin und Präsidentin des Stiftungsforums des Hilfswerk Fastenopfer. Mehr Hintergründe zur Organisation Fairwear gibt es im Internet unter fairwear.org.
Rabe Info 95,6.
Es geht weiter mit dem zweiten Teil unserer Feature-Serie Filmtechnik im Rampenlicht. Heute dreht sich alles um Sexfilme. In den 70er Jahren boomte die Schweizer Sexfilmindustrie und dafür stand eigentlich nur ein Name, Erwin C. Dietrich. Im ehemaligen Filmstudio in Rümlang bei Zürich entstanden reihenweise billig produzierte, gut verkäufliche Sexkomödien. In der Öffentlichkeit hatte das Geschäft ein zwiespältiges Image. Für die beteiligten Filmtechniker aber bedeutete es ein gutes Einkommen, geregelte Arbeitszeiten und vor allem viel Spass. Produzent Erwin C. Dietrich arbeitete stets mit einem sehr kleinen Team. Seine Drehbücher bestanden aus Papierfötzelchen und spontanen Einfällen. Was für ein Film gerade gedreht wurde, wusste außer Dietrich selbst niemand so genau. Die Folge war eine gute Mischung aus geregeltem Chaos und viel Spass auf dem Set. Drei Filmtechniker erzählen aus dem Nähkästchen im Radiofeature Drehalltag zwischen Lust, Chaos und Gelächter. Erwin C. Dietrichs Sexfilmindustrie von Wilma Rall.
Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten werden wir in Zürich landen. Wir bitten Sie, sich anzuschnallen und das Rauchen einzustellen.
Ladies and Gentlemen, we are going to land at Zürich Airport in a few minutes.
Monsieur, Sie haben mir mit Ihrer imposanten Männlichkeit während dieses Transatlantikfluges tiefen Eindruck gemacht. Ich frage Sie, darf ich hoffen? Ende.
Ja, Ja, der Erwin C. war natürlich ein guter Geschäftsmann. Er war ein sehr guter Geschäftsmann.
Der Erwin C. Dietrich war zwar der Chef, hat schon gewusst, was er will und so und was er will von einem. Aber es war eigentlich eine super Atmosphäre.
Wir waren ja ein kleines Team. Und
da hat man sich natürlich gekannt, oder? Sali, ja, du bist auch da. Da hat man schon gelacht, als erstes Mal.
Stell dir vor, Robert hat doch wirklich zu mir gesagt, das Bordell wäre das Fortissimo der männlichen Wunschfantasie. Ist Robert nicht ein Knüller? Ehrlich, wenn du den manchmal so ansiehst, glaubst du, er ist ein Requisit aus der Schreckenskammer für Spießbürger.
Bei dem Gewerbe, das ist natürlich in der zwinglianischen Brüde, in dem Umfeld von damals, ist das Gewerbe natürlich eher so ein bisschen anrüchig diskutiert worden, wobei auch schon der Blick dann irgendwie, glaube ich, angefangen hat in den 70er Jahren irgendwie nackte Fräuleins abzubilden. Also das war einfach so quasi ein Lower-Class-Phänomen gewesen, wo man ein bisschen so gefunden hat, ja, brauchen wir eigentlich nicht. Ja, man darf nicht vergessen, in den 70er Jahren hat es immer noch das Konkubinatverbot gegeben. Es ist nicht geahndet worden, wenn niemand, wo kein Kläger ist und so weiter. Aber wir sind ja immer noch in einer sehr brüden, zwinglianischen Zeit, wo das Kino zu ist an Ostern und so weiter. Es ist viel Zeit vergangen.
Ja, auf eine Art war es nicht brüht, oder? Auf eine Art war natürlich auch das 68er-Zeug, oder? Es war auch so ein bisschen Hippie-Zeit und alles. Es war alles ein bisschen im Umbruch, oder? Und, gut, du hast ja an sich ein schlechtes Ansehen gehabt, aber es war auch ein Aufbruch von dem ganzen Zeug.
You make my heart sing.
Was ist denn das?
Das? Joint. Was ist sonst?
Joint?
Ja, ein bisschen anhören, nicht wahr? Das ist doch eine gute Sache, findest du nicht? Das solltest du auch mal probieren.
Machst du das öfter?
Wobei, die Sexfilme dortzmal, die waren noch sehr, sehr soft gewesen. Zum Beispiel haben die Männer immer müssen noch die Beine anziehen, damit man den Geschlechtsteil nie sieht im Film. Heute wäre das ganz anders.
Damals war ja auch die Rasurmanie noch nicht so da gewesen. Also da sind immer noch die Büsche unterwegs. Das hat man schon dürfen zeigen, aber halt nicht gespreizt und nicht erigiert und nicht einführend. Und das war tabu gewesen. Der Unterschied zum Porno ist einfach, dass es jetzt hier keine Schwelle mehr gibt. Dass everything goes. Bis zum Schlimmsten ist hier alles unterwegs.
Szene 1. Die Protagonisten. Jakob Payer, Maske. Marcel Just, Kameraassistenz. Peter Spörri, Aufnahmeleitung.
Ah, eine Nymphe. Klasse. Darf der Eidgenosse Ihnen Zürich zeigen?
Ja.
Mein Name ist Jakob Payer, ich bin Maskenbildner von Beruf und bin in den 70er Jahren von Erwin C. Dietrich, die Filmproduktion, angefragt worden für einen Spielfilm. Also nein, sagen wir es eher einen Sexfilm. Und dann hat er mich da angefragt, ob ich da Masken machen will. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich mache das. Es war gut, um ein bisschen Geld zu verdienen und auch zum Zeug auszuprobieren, was man sonst beim Film nicht kann. In dem Sinne war es spannend. Beim Film musst du immer so arbeiten, im normalen Film, oder? Dass das auf Anhieb gut ist. Oder? Dann nimmst du natürlich automatisch gehst du weniger Risiko ein. Oder? Also, dass jetzt einem irgendeine Nase aufsetzt und denkst, ja, das geht dann und so, das machst du beim normalen Film nicht. Beim Sexfilm kannst du das probieren, oder? Wenn es in die Hose geht, spielt das nicht so eine Rolle, ob jetzt eine super Nase drauf geht oder nicht. Und das war, sagen wir, der Vorteil am Ganzen. Eben, du hast ein bisschen Zeug ausprobieren, was du beim Film dir nicht kannst erleben kannst. Und es ist dann doch festgehalten. Oder?
Also ich heiße Marcel Just, ich bin ein Dinosaurier im Schweizer Filmgeschäft. Bin jetzt im 43. Jahr und angefangen habe ich als Kameraassistent. Hauptsächlich habe ich in dieser Zeit Werbung gedreht und quasi mit Dietrich seine Elite-Filmproduktion, die praktisch nur Sexfilms gemacht hat, das war eine Möglichkeit, auf längeren Sachen zu arbeiten. Die Werbung geht immer nur 2-3 Tage. Und da hat man mal können, 2-3 Wochen, also das ist auch schnell abgetonnert worden, können arbeiten. Wie bei allen Filmen, der Kameraassistent, damals war ja noch nicht digital, hat man den Film habe ich eingelegt, die Kamera aufgestellt und ich bin die Schärfe gefahren. Ich musste immer scharf sein, wie auch dort quasi darstellen. Nein, die hat nicht unbedingt, sie hat nur scharf spielen. Aber ich musste scharf sein. Weil im Englischen heisst das Focus Puller. Wenn die Kamera sich bewegt, dann muss man das auch verändern bei der Einstellung. Also man muss am Objektiv die richtige Distanz einstellen. Damals hat man auch noch gezoomt, den Zoom habe ich auch bedient, etc.
Ich bin Peter Spöri, produziere heute selber Film, produzieren, habe vorher Aufnahmeleitung gemacht. Also ich bin zum Erwin C. Dietrich gekommen, weil ich habe in der Kunstgewerbeschule Filmkurs gemacht. Und in dieser Zeit war dort ein Lehrer für eine Kamera. Er hat dann mich einmal gefragt, ob ich nicht einmal zum Dietrich kommen als Aufnahmeleiter. Er hat mich dann mitgenommen in das Studio in Rümlang. Und dann ist mir eigentlich erst hier bewusst geworden, dass es da eigentlich um Sexfilm geht. Dann bin ich amigs für 2 oder 3 Monate, wenn er wieder ein Projekt hatte, hat er angerufen und dann nachher bin ich wieder zu ihm gegangen und dann nachher habe ich mich unterhalten mit ihm im Büro, was hast du vor und so, was muss man organisieren. Und dann habe ich das gemacht, wir müssen die Frauen organisieren. Und da war auch Ingrid Steger zum Beispiel so eine Dame, die sich ausgezogen hat von der Kamera. Man hat vielleicht bei Erwin C. Dietrich mehr gemacht, weder bei einem grossen Film, wie wir sind, ein sehr kleines Team gewesen. Also ich habe manchmal eben auch Requisiten gemacht oder habe die Leute im Flughafen abholen oder bringen, auszahlen und so weiter. Also wir sind ein sehr kleines Team gewesen eigentlich.
Szene 2, die Produktionsmaschinerie, Erwin C. Dietrich.
Halt, hier bleiben.
Ich muss mich doch um die Fluggäste kümmern.
Und wer kümmert sich um mich?
Ob jetzt jemandem schwindelig wird bei unserer Schaukelei?
Ach. Liebste Stewardess, bleiben Sie hier. Wenn mir schwindelig wird, muss ich mich an Sie klammern. Oh.
Gut, damals weißt, ist natürlich der Sexfilm auf einem Niveau gewesen, wo das alles eigentlich nicht so sehr gut gemacht war. Oder? Eben, das ist erstens ist das relativ billig produziert worden und schnell, oder?
Also der Dietrich war ein sehr guter Verwerter gewesen. Wir haben zum Teil gedreht, was weiß ich, Schwedin Report 1 und dann später 2, 3, 4 und am Schluss hätten aber aus X-Filmen neue Sachen zusammengeschnitten. Also die sind, glaube ich, x-mal, in x-welchen Formen, mit x-welchen Titeln, in x-welchen Ländern. Der Dietrich hatte in Berlin eine Firma, die alle seine Filme selber synchronisiert hat. Das hat der Baumi, der die Kamera gemacht hat, hat auch die ganzen Synchrongeschichten gemacht für Italien, für Spanien, für was weiß ich. Ich glaube, der war da schon gut dabei gewesen.
Er hat natürlich sehr viele Verbindungen gehabt, auch zu Deutschland. Und er hat auch dort seine Verleihfirmen gehabt, er hat auch Produktionsfirmen gehabt dort. Er war sehr verbunden gewesen, auch mit Frankreich oder Italien. Und dann hat er natürlich durch die Kanäle, die er gehabt hat, hat er natürlich die Filme können, überall platzieren. Und das hat ihn auch zu Geld gebracht. Und die Filme sind mit einem kleinen Budget gemacht worden. Das sind, ich glaube, unter 100'000 Franken sind die Filme gemacht worden.
Sicher ist eine Zeit gekommen, die man besser gemacht hat, wo du auch wirklich ernsthaft Masken machst und auf die Anschlüsse schaust. Anschlussmässig ist einfach so, Hauptsache der Lippenstift ist drauf. Aber eben, ist das Lippenstift die gleiche Farbe war wie am Tag vorher, das hat, glaube ich, niemand geschnallt nachher. Oder? Weißt, eben, das sind so Sachen, die dort nicht drauf ankommen. Ich muss auch sagen, ich habe nie einen gesehen von diesen Filmen. Müssen vielleicht mal da schauen. Man hat dann nie im Muster angeschaut oder so. Das ist verschwunden nachher im Schnitt rum. Und da hat dann nie jemand gesagt, das ist jetzt gut gewesen oder ist nicht gut gewesen. Es ist nicht um das gegangen.
Einerseits sind die Frauen so halbprofimässig von Deutschland, Österreich Aber die Typen sind alle von da und sind ganz normale Leute gewesen, die irgendeinen Job hatten. Also zum Beispiel
für den Kegelclub im Film haben wir dann einen Fußballclub von Schwammendingen aufgebieten, die als Statisten gekommen sind. Und der ist dann immer wieder gekommen, wenn man Männer gebraucht hat, hat man denen können anrufen. Da ist zum Beispiel einer, der Roman, der hat eine Autowerkstatt gehabt.
Übernahme Romanshorn, weil er eben immer einen Stiefel bekommen hat im falschen Moment. Wie soll ich sagen, wir haben ja nicht Pornofilm gemacht, sondern einen Sexfilm. Da hat man eigentlich immer müssen schauen, dass alles doch noch so kaschiert ist, dass es durch die Zensur geht. Er hat auch immer wieder super Titel gehabt. Ich mag mich noch an einen erinnern, wo jetzt wirklich so Sprachwitz perfekt ist. Studessen-Report, da hat der Untertitel geheißen: Fliegen durch die Lüfte, Vögeln gleich. So, also er hat durchaus eine witzige Seite gehabt, wo er interessante Sachen zusammenbröselt, die er dann rausgejasst hat.
Zu dieser Zeit sind ja nicht so viele Filme gemacht worden wie heute. Und das hat Geld gebracht. Und das haben viele hätten da wollen, bei Merwin C. Dietrich arbeiten. Aber die Möglichkeit eben hat es nicht gegeben, weil wir ein kleines Team waren.
Er hat immer gezahlt. Er hat nicht besser und nicht schlechter gezahlt. Das ist alles professionell abgewickelt worden.
Ja, er war ein guter Typ. Ich konnte ihn immer mögen. Er war irgendwie halt Produzent. Er schaut, dass er zu seinen Sachen kommt. Und wir haben geschaut, dass er zu unseren Sachen kommt. Aber so weit war er eigentlich fair. Es war eigentlich gut, mit ihm zu arbeiten. Das war kein Problem.
Szene 3. Drehalltag zwischen Lust, Chaos und Gelächter.
Im Augenblick tragen wir enorm zur Völkerverständigung bei.
Schatzi, meine Mutter hat mir erzählt, die amerikanischen Frauen wären frigide. Ob da was dran ist?
Warts ab, Wilhelm Tell.
Die Dreharbeiten, die sind eigentlich nur vom Bild her konzipiert gewesen. Und das ganze Gestöhn ist nachher noch gemacht worden im Tonstudio. Es hat nie einen Ton gegeben, nie. Eben darum ist es so schnell gegangen. Es ist ja nur ein- oder zweimal gedreht worden. Nein, meistens nur einmal, weil es ist gar nicht anders gegangen. Und wenn mal etwas abverhängt wäre, dann hätte man es einfach nicht gebraucht und hätte da etwas anderes genommen. Da war dann der Erwin sehr flexibel gewesen.
Ich habe damals im Appenzell gewohnt, sind dann einquartiert worden, so im Hotel Gregory an der Langstrasse, zusammen mit dem Chefbeleuchter. Dann bin ich eben am Morgen, sind wir da so am Morgen um 7 Uhr mit dem VW-Büsli losgehötelt auf das Römlang raus. Da hat man dann im Studio Römlang gedreht. Das ist ein ehemaliger Bahnhof, ein Restaurant mit einem Saal. Und dort drin ist dann das Dekor aufgebaut worden. 2-3 Zimmer mit Gusch und Bett und teilweise auch so ein bisschen afrikanisches Folklore-Zeug. Also alles ziemlich durcheinander.
Der Erwin C. Dietrich, der ist ja am Morgen ins Studio gekommen mit einem A4-Zettel und dann hat er gesagt, ja, heute machen wir das oder das. Dann sind wir ausgestrahlt in die ganze Welt und haben das Zeug zusammengetrommelt.
Um 8 Uhr sind die Ladies gekommen und dann jeweils haben wir die also so geschminkt am Morgen, dann die Perücke drauf da und dann habe ich eigentlich die grosse Pause gehabt und dann sind die ins Studio gegangen und dann habe ich gesagt, ja, ich warte, könnt mir dann rufen, wenn ihr mich braucht. Es sind genug Leute umgestanden und wir standen eigentlich irgendwie sehr eng, ich muss dann nicht dabei sein, wenn die da ihre Spiele und ihre dramaturgischen Abläufe haben. So.
Der Erwin hat gesagt, wir fangen jetzt mit dieser Szene an und dann hat man die mal ein bisschen geprobt. Und wir haben zugeschaut, wie die soll ablaufen. Und dann haben wir Licht gemacht und dann haben wir gedreht. Also eigentlich ganz konventionell wie überall. Was jetzt einfach da ein bisschen neu dazukommt, ist, dass es oftmals kein Drehbuch gab. Also das, eben, wenn man das Bücher will, nehmen die Fresszettel oder so Storylines. Und dann hat man das einfach umgesetzt, wie kann man das machen.
Aber was das für ein Film war oder um was das überhaupt in dem Film gegangen ist, das haben wir gar nicht gewusst. Das waren nämlich so Episoden, die der nachher zu einem Film zusammengeschnitten hat. Und ich hatte ja das Glück gehabt, dass meine Schwester in Römlang gelebt hat, in der Nähe von dem Studio.
Und wenn irgendwie wir etwas gebraucht haben, ein Lindtuch oder ein Küsschen oder sonst irgendetwas, konnte ich zu meiner Schwester gehen und konnte das dort auslehnen und bin in ihr Studio gegangen und dann haben wir das eingerichtet.
Eben dann ist es so gegangen, bis am Mittag zwischen den zwei Jahren musste man eine Puder holen und dann, wenn es noch ein bisschen geschwitzt, dann hat man es wieder ein bisschen abpudert und wieder ein bisschen aufgefrischt.
Und ja, am Mittag ist man kurz Mittag, also am Nachmittag hat man wieder weitergetätet. Und
dann ist es weitergegangen bis zum Abend, 5, 6, je nachdem. Und,
die Überstunde hat es nicht gegeben, weil er einfach nach Hause gehen musste, weil sonst, er war immer ein bisschen im Clinch mit der Frau. Die war nicht, glaub, nicht ganz so happy über die Richtung, die er hier eingeschlagen hat. Und dann in dieser Zeit hat er auch manchmal dann sogar im Hotel wohnen.
Ja, und dann ist eigentlich der Tag vorbei gell? Und wir sind dann wieder an die Langstrasse zurückgekarrt und haben dann ein bisschen den Abend genossen an der Langstrasse. Also es war ziemlich turbulent gewesen, so das Ganze.
Ja, vor allem war es sehr lustig gewesen. Der Erwin macht gerne Spässli und so. Es war nicht so tierisch ernst gewesen, wie das am Mixer bei den anderen Filmen war. Und das habe ich eben auch lustig gefunden. Darum bin ich auch immer wieder gerne gegangen, wenn er mich angefragt hat.
Ja, also es war trotzdem einfach eine Erfahrung gewesen, dem zuzuschauen, was er da auch dauernd aus dem Hut zaubert. Er ist am Morgen so mit Pfötzeli gekommen, wo er irgendwie Notizen hat, wieder irgendetwas rausgenommen und sagt, ah ja, den Witz will ich auch noch erzählen und so. Irgendein Schwachsinn, oder?
Übrigens nehme ich an, dass eine welterfahrene Frau wie Sie gewisse männliche Qualitäten zu unterscheiden weiß.
Aha, was verstehen Sie unter gewissen männlichen Qualitäten?
Nun, das kann ich Ihnen hier im Augenblick nicht demonstrieren.
Da muss ich mich wohl noch gedulden.
Ach, tun Sie das. Sie tun gut daran.
Szene 4. Filmreich für Anekdoten.
Der schlichte Beischlaf zu zweit ist nicht mehr gefragt. Diese altfränkische Sitte wird nun mit Hilfe von munteren Terzetten, Triolen, Quartquint und Sextetten ins Modische abgewandelt.
Gedreht worden sind die Filme hauptsächlich im Studio Römlang. Aber wir sind auch rausgegangen und da hat es ein ganzes Netzwerk von Leuten gehabt, die anscheinend das interessant gefunden haben, im Dietrich die Erlaubnis zu geben, zu filmen.
Jetzt kann ich nur noch über mich selber staunen. Nobody is perfect. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
Also in Schulhäusern haben wir, neben Xenix, hat es unten noch so eine richtig grosse Duschanlage gehabt. Dort sind wir dann damals mit 20 Girls da drin. Der Abwart hat dann natürlich dafür zuschauen. Also es war alles so ein bisschen halbseitig. Die haben quasi so ein Network gehabt, wo alles irgendwie möglich war. Das hat mich eigentlich erstaunt.
Ich habe geglaubt, du wärst echt blond.
Nicht alles, was glänzt, ist Gold.
Rita! Vicky!
Die Bewilligung haben wir nie eingeholt. Das ist auch immer sehr schnell gegangen. Ich mag mich an eine Szene erinnern, die wir gedreht haben, am Limmat gegeben. Und zwar war das eine Szene mit Rocker, wo auf dem Töff oben eine Frau hatte, nackt. Und ich bin dann in ein Geschäft, in ein Kleidergeschäft reingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne für die Frauen die Größe so und so, so und so. Und habe das dann bezahlt und habe gesagt, tun Sie das da, den Bügel anhängen da. Die Frauen kommen dann, tun dann das anziehen und nehmen das mit. Und ich habe gesagt, ja, das ist alles zusammen in Ordnung. Jetzt, Szene im Film. Die Rocker mit dieser blutigen Frau auf dem Töff sind das Limmat gegeben. Zu fahren kam, vor das Geschäft an. Die nackten Frauen sind in das Geschäft reingegangen, haben das angezogen und sind wieder auf den Töff und sind wieder weggefahren. Und der Besitzer von ihrer Boutique ist rausgekommen, der hat gar nicht gewusst, um was es geht und hat mit offenen Augen da dem ganzen Spiel zugeschaut.
Und wie kommt man an das Zeug ran?
Ach, weißt du, wir brauchen nur zu einer Band zu gehen. Die Jungs sagen uns da Bescheid und vielleicht können wir bei denen noch übernachten.
Aber nur übernachten und schlafen werde ich mit keinem.
Ach Gott,
hab
dich nicht so.
Ja, das war auch ziemlich chaotisch. Das war es immer. Das haben wir gewusst, wenn man dort arbeitet, dann ist es Chaos. Der Teppich vom Chaos ist gelegt, wo man da drauf rumkumpelt. Die Chaplin ist auch im letzten Moment gekommen, glaube ich, irgendwie zwei Tage vor Drehbeginn. Dann sagte sie, ja, die muss noch eine Perücke haben. Oder? Und sie hat einen ziemlich grossen Kopf. Wir haben nichts gefunden. Und schlussendlich haben wir dann gleich noch so etwas einigermaßen gefunden. Was aber oben mühsam war, war es eigentlich zu klein gewesen. Und dann, weiss ich noch, haben wir einen Tag gehabt, da hat es immer geheißen, also wenn sie den Hut aufgehört, dann hat sie keine Perücke gehabt, dann haben wir nur so ein Löckchen gemacht auf der Seite. Wenn sie aber keinen Hut aufgehört, dann hat sie natürlich eine Perücke noch. Am Morgen hat es dann geheißen, ja, mit Perücken, oder? Dann weisst du, oh, es gibt viel Arbeit. Und dann kommt später, ja, nein, sie machen jetzt doch zuerst die andere Szene, nur mit dem Hut, oder? Wieder weggenommen, kaum weggenommen, heisst, nein, doch, sie machen jetzt doch die andere Szene mit der Perücke. Am Schluss ist also dann jetzt doch wieder die andere und wir machen es jetzt also ohne Perücke. Und dann hat es mir verjagt. Scheiße, also die Dinge haben nicht gehinkt an das Brett. Das hat der Schmink ein bisschen verspickt. Dann bin ich einfach verschwunden. Ich habe gesagt, könnte man die Schuhe blasen? Gar nicht. Dann bin ich weggelaufen. Dann haben sie natürlich überall versucht. Und das war ein Theater, gewesen, oder? Weil ich dann nicht mehr umgegangen bin. Das Ganze. Das war so ein Erlebnis mit dem Erwin C. Dietrich. Ja, persönlich war es einfach eine Erfahrung und es ist ein Metier, das ein bisschen anders läuft als sonst normal läuft beim Film und du lernst ein bisschen andere Seiten kennen und du hast noch ein bisschen dich können über Wasser halten mit dem Zeug. Also.
Weitergebracht hat mich das eigentlich nicht, außer dass ich heute noch einen sehr guten Kontakt habe zu ihm. Aber ja, es sind dann einfach andere Filme auf mich zugekommen. Und da hat man da wollte da mit dabei sein und hat wollte die Filme machen, die Engagierten. Und dann habe ich nicht mehr können zu Erwin Dietrich gehen, weil ich einfach andere Angebote hatte.
Ja, das hat jetzt nicht wahnsinnig viel. Es hat Miete gezahlt. Nein, aber was es gebracht hat, vor allem, dass ich bei vielen verschiedenen Sachen dabei war, bei von Werbung, erste Spielfilm, und dann so Sexfilm, das ist, man muss flexibel sein. Und man muss sich dauernd können adaptieren. Ende 70er hatte ich dann einfach genug gehabt, vom Kameraassistenten sein. Und ich wollte eigentlich herausfinden, wie ein ganzer Film von Anfang an dabei sein in der Vorbereitung. Und bin dann nachher die Aufnahmeleiter geworden. Und habe dann als erster Film das Boot ist voll gemacht. Das war dann eine völlig andere Welt gewesen.
Drehalltag zwischen Lust, Chaos und Gelächter. Erwin C. Dietrichs Sexfilmindustrie. Ein Feature von Wilmar Rall. Mit Marcel Just, Jakob Payer und Peter Spörri. Produziert 2014 im Auftrag vom Schweizer Syndikat Film und Video. Das Feature entstand für die Ausstellung «Drehbereit Bretta Tournee» zum 40-jährigen Jubiläum des Schweizer Syndikats Film und Video. Der Berufsverband vertritt über 400 Filmtechnikerinnen und Schauspielerinnen. Die Ausstellung «Drehbereit» ist im Folium im Sil City in Zürich zu sehen, vom Freitag 14. bis Sonntag 16. März. Am Donnerstag hören Sie den dritten und letzten Teil unserer Feature-Serie «Filmtechnik im Rampenlicht». Dann geht's um Traum und Beruf. Der Nachwuchs in der Filmtechnik.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom 11. März 2014 auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Mittwoch, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Michael Spar und Wilmar Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Die wünscht dem Rössli weiterhin eine schöne Geburi und euch allen einen schönen Tag.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.